Wir waren bei der Erfahrung, nicht? Das lange Zeit, die längste Zeit, nicht? Seit man darüber nachdenkt, wie es zu diesen großen Veränderungen in der Wissenschaftsauffassung in der frühen Neuzeit gekommen ist. Lange Zeit hat man immer schon die veränderte Stellung, die Aufwertung der Erfahrung da in den Vordergrund gerückt. Also lang, was ich zum Beispiel bei Brecht, ne, auch ja. noch. Also die Erfahrung gegen die Schrift und gegen die Autorität. Ja. Jetzt gibt es einige Jahrzehnte schon ein bisschen eine korrigierende Gegenbewegung, ich würde auch sagen, Gott sei Dank. Ja. Wo man darauf aufmerksam macht, dass das ja wohl nicht der einzige Punkt des Unterschiedes gewesen sein kann. Wenn man den Aristoteles einmal gelesen hat, dann weiß man, dass dass Wissenschaft im Prinzip immer Erfahrungswissenschaft ist, und man hat lange Zeit jetzt die veränderte Rolle der Mathematik in der wissenschaftlichen Praxis ins Zentrum gerückt. Trotzdem, ich meine, einer der großen Verdienste in Ihrem Buch ist, dass Sie ein bisschen auch diese Perspektive der Erfahrung jetzt noch einmal rehabilitieren in einem neuen Zusammenhang.
Ja, aber nicht so, wie es schon einmal vorgegangen wird. Da muss man ein bisschen differenzieren. Ich glaube, man muss nämlich gar nicht bis Aristoteles zurückgehen, um zu merken, dass die Erfahrung schon wichtig war, bevor die Neuzeit aufgetreten ist. Man muss sich nur Galilei anschauen, der also die Erfahrung als seinen schärfsten Gegner eigentlich anerkannt hat. Explizit, nicht? Für seine Theorie hat er gemeint, spricht die Vernunft und nicht die Erfahrung. Die Erfahrung hat immer den Scholastikern zugewiesen, also den Menschen des Mittelalters. Das ist dann in der Neuzeit, in dem Selbstverständnis der neuen Wissenschaft, als zum Kampfbegriff avanciert, die Erfahrung. Alle berufen sich auf die Erfahrung gegen das Mittelalter, gegen diese Bücherleser und so weiter, was also dem ursprünglichen, also dieser Frühzeit, also bis Galilei, überhaupt nicht entsprochen hat. Also da, die haben eher, konstruktiv sind sie eher vorgegangen und nicht empirisch, wenn man so will, oder auf eine ganz andere Weise empirisch. Die Erfahrung, wie ich sie reingebracht habe in diese ganze Geschichte, ist ein bisschen anders. Es ist so, dass ich denke, dass die Malerei gewissermaßen theoretische Auswirkungen hat, nämlich sobald sich jemand zu überlegen beginnt, wie eine derartige Repräsentation, eine derartige Darstellung, eine zentralperspektive Darstellung, sich zu dem, was sie darstellt, verhält. Das ist ein äußerst komplexes und schwieriges Unterfangen, das werde ich nicht weiter skizzieren können, nur der Erste, der sich wirklich massiv und sehr konsequent mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, war Leonardo da Vinci, ungefähr 3 Generationen nach der Entdeckung dieser Zentralperspektive und selbst ein natürlich entsprechend versierter Künstler in dieser neuen Technik. Und Leonardo hat sich ungefähr die Frage so gestellt: Wenn ich ein Bild malen kann in Zentralperspektive, das die Leute sogar täuschen kann, als ob sie dabei wären, als ob das wirklich wäre, ja, dann muss ich in irgendeiner Weise über ein Können verfügen, das mit den Dingen, wie man sie sieht, ohne Bild, in Zusammenhang steht. Und wie hängt meine Malerkunst mit dem zusammen, wie die Dinge erscheinen, ohne Bild? Ja? Und hat sich also gefragt, eigentlich, was er weiß, ohne zu wissen. Er hat nicht gewusst, was er weiß oder wie er weiß, nur er hat offenbar ein Wissen angewandt, das die Leute glauben hat machen, sie sehen die Dinge statt den Bildern. Und da ist er mehr oder weniger notgedrungen, würde ich einmal meinen, auf den Begriff der Erfahrungswissenschaft gekommen, wobei die Erfahrung genau die Kategorie ist, die nicht das Können des Malers betrifft und nicht dafür spezifisch ist, sondern die alle betrifft, die in dem Fall ihre Augen verwenden und die Dinge immer wieder sehen.
Und da würde ich schon meinen, da ist auch schon ein ganz signifikanter Unterschied aber angelegt zu dem, was in der Philosophiegeschichte oder in der Geschichte der Wissenschaftstheorie seit der Antike Erfahrung heißt und von Aristoteles geprägt war. Weil wenn Aristoteles sagt, zu einer Wissenschaft können wir natürlich erst kommen, wenn wir über einen bestimmten Gegenstandsbereich entsprechende Erfahrung gesammelt haben, diese Erfahrung zweitens systematisiert haben und dann drittens in Ableitungszusammenhänge umgegossen haben, dann meint er ja mit Erfahrung immer etwas Spezifisches, Also sozusagen feldspezifisches oder gebietsspezifisches, die Erfahrung, die sozusagen zur Grundlegung der Physik gebraucht wird, ist was ganz was anderes als die Erfahrung, die zur Grundlegung der Logik oder der mathematischen Wissenschaft oder der Rhetorik gebraucht wird. Und das ist eine Erfahrung, die sozusagen umso mehr Wert hat, je mehr Generationen von Experten damit gesammelt, ausgeschieden, höher bewertet und systematisiert haben, während es sich bei dem, was Sie da beschreiben, um etwas handelt, was jedem zugänglich ist.
Ja, und was vor allem, was jeder
die Leute.
Ja, das, was die Leute können müssen, das sagt auch ausdrücklich, dass die Leute durchaus genauso gut geeignet sind, einen Leonardo einzuschätzen, wie irgendeinen Malerkollege, also oder er selbst. Nicht? Das ist auch da ganz ausdrücklich. Ja, aber der Punkt bei dieser Erfahrung ist tatsächlich, dass es etwas ist, das jeder braucht, um überleben zu können. Das ist die Frage, nicht wie, auf welche Weise ich mit den Sinnen ein Ding erfasse. Um das Ding geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, auf welche Weise man mit Erscheinungen umgehen muss. Erscheinungen jetzt nicht nur bildlich, sondern auch im Hören. Wie man sie einschätzt. Man sieht einen Menschen, der klein ist und einen anderen, der groß ist, und muss damit umgehen, indem er zum Beispiel urteilt, der eine steht viel näher. Oder der eine ist ein Riese und der andere ein Zwerg. Je nachdem. Das ist ein Erfahrungssatz, eine Erfahrungsurteilung. Und diese Erfahrung muss jeder haben, wenn er sich in dieser Welt zurechtfinden muss. Man muss sie nur herauskletzeln und systematisch machen. Nicht? Dann weiß man, was man weiß.
Darf ich Sie da jetzt noch ein Stückchen weiter schubsen in eine andere Richtung?
Bitte.
Ich meine, wenn Ihre allgemeine These richtig ist, dass wirklich die Erfindung der Zentralperspektive und natürlich vor allem dann schon auch Ihr Weiterwirken, die Stellung, die sie in der Geschichte der Malerei gehabt hat, etwas ist, was mit der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft essentiell zu tun hat, ja? Dann ist es aber doch so, dass das undenkbar wäre, wenn nicht in derselben Zeit sich auch mit der Malerei als solcher, also sozusagen als einer gesellschaftlichen Agentur oder Institution, eine wesentliche Wandlung vollzogen hätte, nämlich, Sie beschreiben das ja auch, nämlich der Aufstieg sozusagen von einer handwerklichen Kunst in den Status, den früher oder damals die freien Künste haben, um also eben überhaupt zu einer Kunst zu werden. Ja. Und dann eben nicht nur das, sondern auch noch, und da ist ja Leonardo eine wichtige Figur, zu einer Wissenschaft zu werden. Wie vertragt sich denn damit, also sozusagen mit diesem Gewinnen des wissenschaftlichen Status, das, was wir gerade gesehen haben, was ja so aussieht wie ein Rückschritt, ne, sozusagen von dem privilegierten Expertenwissen der Maler, das soll auf einmal jetzt gegründet sein in ein Erfahrungswissen, das jeder hat. Wie ist das miteinander zu vermitteln, dieser sozusagen?
Das ist ein sehr, sehr subtiles Problem. Und sehr, ich glaube auch, hat Leonardo einiges zu schaffen gemacht, auch anderen Leuten wahrscheinlich, weil es tatsächlich, dass er in der eigenartigen Situation steht, sich nur auf das Wissen des Everyman berufen zu können. Das Einzige, was er besser kann, ist, dass er besser weiß, was der kleine Mann weiß. Das ist das Einzige. Er muss besser sein im Herausklätzeln des Wissens, das jeder hat. Weil die Leute wissen gar nicht, was sie wissen. Das ist der Punkt. Also es ist nur so eine Bewusstmachungsgeschichte. Und das kann man experimentell dann, deswegen versucht er dann, bestimmte Abläufe immer wieder ablaufen zu lassen, leicht zu variieren, um wirklich Erfahrungen zu isolieren und um dingfest machen zu können. Wirklich, er versucht wirklich schon die banalsten Dinge, die Spiegelungen auf einer Kugel und verschiedenen mit Perlen, größeren Kugeln und andere Lichtverhältnisse, die Reflexionspunkte, diese Sachen herauszufinden, ganz banale Dinge, also eigentlich ein Wissen, das sich gar nicht anmaßen muss, wie irgendwelche traditionellen Philosophen der Universitäten damals, sondern das jeder hat. Das, worin er besser ist, ist nur, dass er dem kleinen Mann zeigt, wie er es kriegt, wo er es her hat und dass er das eigentlich weiß. Das ist eine sehr zwiespältige Situation, durchaus. Ja. Und er ist auch damit, glaube ich, nicht zurande gekommen. Er ist damit überhaupt nicht zurande gekommen. Er hat sich am Schluss, glaube ich, nur mehr mit den Leuten lustig gemacht.
Also was, wir können jetzt vielleicht noch einen, vielleicht schaffen wir es in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, sozusagen den ganzen thematischen Eigentlich ist es ja ein Kreis, den Sie da beschreiben, den ganzen thematischen Kreis abzugehen, den das Buch darstellt. Also wichtig ist, glaube ich, schon, dass man sieht, im Unterschied zu vielen anderen Publikationen, die es zu dem Thema gibt, Ihnen geht es darum, dass die Erfindung der Zentralperspektive nicht nur in einer paradigmatischen Weise zeigen kann, worum es in der neuzeitlichen Wissenschaft geht, sondern dass sie wirklich ein kausaler Entwicklungsanstoß ist, der das auch weiter begleitet. Und das können wir bei Leonardo jetzt natürlich noch jedem sehr leicht plausibel machen, anspruchsvoller und daher natürlich auch noch spannender wird es, wenn man auf die ganz großen, sozusagen wissenschaftspolitisch entscheidenden Fragen der Zeit kommt mit dem Thema der Astronomie.
Genau. Ne? Es ist ja tatsächlich eigentlich so etwas wie ein Konsens, dass der Übergang zur Neuzeit von der Astronomie als Wissenschaftsdisziplin eigentlich getragen wurde, weil da die großen Kämpfe ausgefochten wurden. Ich habe das eigentlich auch immer so selbstverständlich hingenommen. Und für diese Astronomie ist ja die Optik eigentlich nur eine Hilfswissenschaft. In meinen Untersuchungen bin ich dann eher zur umgekehrten Position gekommen, der Optik, die eigentlich als das eigentliche Schlachtfeld gewissermaßen zu identifizieren und die Astronomie zu einer Hilfswissenschaft zu degradieren, nämlich in dem Sinne, dass es bei der Durchsetzung der neuen Wissenschaft, die gewissermaßen das Reflexionspotenzial der neuen Bildlichkeit ausschöpft, dass es bei dieser neuen Wissenschaft nie darum gegangen ist, irgendein neues Weltbild zu stiften oder so etwas, sondern dass in Wirklichkeit war nur die Astronomie jenes Feld der Wissenschaft, die gewissermaßen besonders anfällig war für solche neuen Theorien.
Machen wir wieder eine kleine Pause und nach der unterhalten wir uns darüber, was jetzt wirklich inhaltlich gleiche Problemstellungen in der Astronomie und in der Malerei gewesen sein können. was hat die Astronomie mit der Malerei zu tun in dieser Zeit?
Ja, das ist eine lustige Angelegenheit, wenn man sich anschaut, was diese großen Stifter der neuen Astronomie, also vor allem einmal Kopernikus, mit der Malerei am Hut gehabt haben. Ist, wenn man sich das anschaut, merkt man, sie haben gemalt, tatsächlich. Also sie haben nach der neuen Kunst gemalt, also mit der Zentralperspektive sich auseinandergesetzt, also bis Descartes hin, also der auch in dem Buch am Schluss noch abgehandelt wird. Weil Kopernikus ist nach Italien gefahren, hat in Italien die neue Malkunst erlernt und daneben eben auch, was war das, theologisches Rechteck und sowas, ja, ist der Kanonikus gewesen. Er hat sich das angeschaut und hat dadurch natürlich auch, wenn auch vielleicht nicht allzu explizit, das weiß man nicht, mit diesen ganzen Darstellungsproblemen der Frage des Verhältnisses von Abbildung zu dem, was abgebildet wird, in Bildern zu tun gehabt. Und hat, so versuche ich das zu argumentieren in dem Buch, aufgrund dieser Frage versucht, einen neuen Blick auf die Astronomie, also auf den Himmel praktisch zu werfen, indem er die Frage nach dem Betrachter mit in die Reflexion gebracht hat. In der mittelalterlichen Astronomie, die also, wie man mittlerweile weiß, über weite Strecken hin durchaus ebenbürtig war dem, was Kopernikus dann vorgeschlagen hat, manchmal auch genauer. In der mittelalterlichen Astronomie hat die Frage des Betrachters nie eine Rolle gespielt, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Erde im Zentrum des Universums angenommen wurde und man automatisch vom Zentrum aus gesehen hat. Kopernikus hat die Sache so durchgespielt, dass er versucht hat, den Himmel zu vermessen, indem er nicht nur von der gewissermaßen mit einem Auge von der Erde und mit dem anderen Auge von der Sonne ausgeblickt hat. Von der Sonne aus blicken hat er nämlich deswegen können, weil die Sonne über zentralperspektivische Überlegungen als eine Art inverses Auge aufgefasst werden kann, nämlich über die Schattenperspektive. Die Sonne zeigt immer, was sie sieht, indem sie zeigt, wohin sie ihren Schatten wirft. Nicht? Die Sonne zeigt uns immer, was sie sieht. Wir können immer herausfinden, was die Sonne sieht, mit einem Auge und mit dem anderen Auge sehen wir auf der Erde. Und aufgrund dieser beiden, und das steht auch in den ganzen Metaphern bei Kopernikus, ist immer die Sonne als Weltauge und alles Mögliche. Das sind aber nicht nur Metaphern, sondern tatsächlich auch so gerechnet. Mit beiden Augen. Und auf diese Weise hat er das eben eigentlich einen Schritt getan, der im Mittelalter nicht so skandalös war, einfach eine andere Hypothese über das Weltsystem aufgestellt. Das Skandalöse, eigentlich Skandalöse war, dass damit die ganze Physik baden gegangen ist, wenn man das konsequent durchgedacht hat beim Kopernikus. Also nur der Heliozentrismus, der im strikten Sinn bei Kopernikus gar nicht gibt, der war nicht heliozentrisch bei Kopernikus.
Sie haben ja ein paar Stellen drin, aber es zeigt, dass das zentrale Aussagen von ihm selbst formuliert werden konnte, ohne dass das Wort Sonne überhaupt...
Genau. Es geht ihm überhaupt nicht darum, dass die Sonne im Zentrum der Welt steht. Es geht ihm, die Sonne ist in der Nähe des Weltzentrums, sagt er. Genau, mehr sagt er nie. Ne? Ihm geht es darum, dass man von der Sonne aus rechnen kann, von der Sonne als Auge aus rechnen können muss. Und tatsächlich gibt es nur einen dann, nämlich seinen gewissermaßen historisch seinen Nachfolger Kepler, der die Sonne tatsächlich als junger Mann in das Zentrum des Universums stellt. Und das als junger Mann, muss man deswegen dazu sagen, weil um die Zeit hat er nämlich keine Ahnung von Astronomie gehabt. Da war er Theologe, ganz schlicht Theologiestudent. Und deswegen da hat er irgendwie hat gedacht, das kann so sein. Später, wie er geforscht hat und seine berühmten Gesetze aufgestellt hat, weiß man natürlich, hat er sofort wieder die Sonne aus dem Zentrum des Universums rausgenommen. Nicht? Das ist wieder ein leerer mathematischer Punkt gewissermaßen, das Zentrum des Universums bei Kepler. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ist, dass es eine Frage der Repräsentation des Himmels ist, die die Astronomen, nämlich Kopernikus, später Kepler und die anderen, dazu gebracht hat, von der Zentralperspektive, aus zentralperspektivischer Malerei herausgewonnenes Wissen um Darstellung auf ihre Himmelsrepräsentationen anzuwenden. Auf diese Weise ist dann Kepler irgendwann einmal draufgekommen, dass das eigentliche Instrument, das er bräuchte, um den Himmel verlässlich beobachten zu können, nichts anderes ist als das Auge. Dass gewissermaßen der Astronom hinter seinem Instrument sitzt, so wie jeder Mensch hinter seinem eigenen Auge.
Was hat er denn da, bevor er da draufgekommen ist, für Instrumente zur Verfügung gehabt? Also was war die Konkurrenz zum Auge.
Das waren eigentlich noch diese Abwandlungen, Variationen des ursprünglichen der geometrischen Vermessungsinstrumente, mit denen Brunelleschi Rom vermessen hat. Nicht? Das sind einfach diese Visierinstrumente gewesen, mittels derer man die Geometer schon in der Antike nebenbei gearbeitet haben und die ein bisschen transformiert waren, und die man dann versehen hat mit einer Camera Obscura, das ist mit einer Dunkelkammer, das ist einfach ein Kastel gewissermaßen mit einem Loch, wo man das Sonnenlicht einfangen kann, sodass man die Sonne abbilden kann auf der gegenüberliegenden Seite. Das haben die Leute schon im 14. und 13. Jahrhundert verwendet, um Sonnenfinsternisse zu beobachten, nämlich um zu sehen, wie der Mond sich vor die Sonne schiebt. Und das eigentliche Problem ist dann, da hat dann darin bestanden, dass die Abbildung unexakt war. Der Mond war zu klein und die Sonne war zu groß. Und Kepler hat wiederum über dieses Instrument reflektieren müssen, hat nachdenken müssen, warum kann sich das einfach so falsch abbilden. Darauf gekommen ist er, dass es eben, dass es damit zu tun hat, wie groß die Öffnung ist, und hat darüber ist er darauf gekommen, über diesen Schritt ist er darauf gekommen, dass eigentlich das Auge im Wesentlichen funktioniert wie eine Camera Obscura, nur insofern viel besser, als es eine Linse hat, dass die in der Lage ist, das Licht wieder zu zentrieren, auf der Hinterseite der Kamera
Obscura. Das ist ja stufenweise gegangen. Sie beschreiben das ja auch sehr schön, wie man zuerst eben solche Kamera Obscura Vorrichtungen gebaut hat, nur mit einer Öffnung, und Kepler dann angefangen hat, in diese Öffnung eine Linse einzusetzen, sodass er quasi schrittweise das Auge, Schritt für Schritt, so quasi das Auge nachzubauen begonnen hat. Wobei die letzten Schritte dann ja eigentlich keine instrumentell realisierten mehr sind, sondern theoretische Schritte, so wie ja auch der Betrachter, der da hinter dem Auge sitzt, vielleicht letztlich eben ein Geist ist, oder?
Ja, genau, das ist eine Gespenstergeschichte, ne? Wie es schon heißt. Ja, für Kepler war das Ganze ein sehr spezifisches, regionales Problem, nämlich nur ein Problem der Beobachtung der Himmelsbewegungen. Was sozusagen dann noch notwendig war, damit die neuzeitliche Wissenschaft mit ihrem methodologischen Hintergrund gewissermaßen auf den Plan gerufen wurde, war jemand, der das insofern ernster nimmt als Kepler, als jemand von diesem Wissen über bildliche Darstellung und damit über die Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung von Welt, mit Hilfe von Messinstrumenten oder von Instrumenten, die sehr ähnlich wie das wie Messinstrumente funktionieren, der das genommen hat als Ausgangspunkt für Reflexionen über Sinneserfahrung überhaupt, allgemein. Und dieser Leser von Kepler, der gewissermaßen mit viel allgemeinen Anspruch an die Frage herangegangen ist als Kepler selbst, war Descartes. Und Descartes ist gewissermaßen der Begründer der Begründung der neuzeitlichen Wissenschaft, wenn man so will. Wissenschaftler war er selbst keiner, aber er war nicht im Sinne eines neuzeitlichen Wissenschaftlers, also nicht ein Forscher wie später dann Newton oder diese Leute, sondern er war jemand, dem es eigentlich nur um das Begründungswissen für diese Wissenschaft gegangen ist.
Er hat in einer gewissen Weise den Prozess doppelt abgeschlossen, ne, indem er diese neue Philosophie der Begründung in die Welt gesetzt hat und natürlich auch so als Kleinigkeit nebenbei durch die Entdeckung des oder durch die Formulierung des Brechungsgesetzes.
Richtig, wobei ich das Brechungsgesetz für weniger wichtig halte, das ist so fast ein Aperçu beim Descartes, aber sehr wichtig ist diese Formulierung der Begründung, wobei, ja, und das ist eine Geschichte, die man wirklich, die ich versucht habe, ein bisschen sehr deutlich werden zu lassen in dem Buch, diese ganze Begründungsgeschichte bei Descartes natürlich allgemein formuliert ist auf das Verhältnis von Mensch auf Welt oder so ähnlich, Subjekt auf Welt, aber durchwegs formuliert ist als eine Überlegung des Betrachters vor einem zentralperspektivisch konstruierten Bild. Das sind Dinge, die bisher, würde ich einmal meinen, durchwegs als Metaphern genommen worden sind. Ich denke, das muss man wörtlich nehmen. Es ist bei Descartes ursprünglich eine Reflexion auf Bilder und nichts anderes, die dann verallgemeinert wurde, überhaupt einen neuen Weltzugang formulieren und explizieren zu können.
Also es ist ja so, dass bei Descartes nicht einfach sowas stattfindet, wie dass er sagt, na, die Alten, die haben einen eine gewisse Zeit lang brauchbaren, aber letztlich nicht befriedigenden Begriff und Begründung gehabt. Ich habe jetzt einen besseren Begriff und Begründung, sondern dass die Sache, um die es geht, eigentlich eine ganz andere ist. Nicht? Also die Frage der Begründung aufzuwerfen im Zusammenhang mit so radikalen Täuschungsszenarien, ja, wie Descartes das tut, ist was einem antiken Philosophen nie eingefallen wäre. Hat das, was mit diesem ist das der Punkt, wo man sagen kann, da hat seine Philosophie, da haben seine sozusagen berühmtesten philosophischen Denkfiguren wirklich was mit dem Illusionismus in der Malerei zu tun? Also wenn man zum Beispiel an dieses Genius Malignus Argument in den Meditationen denkt.
Doch, ich denke durchaus. Es ist auch irgendwie spannend, dass Descartes in einer ganz ähnlichen Situation philosophiert, wie Brunelleschi oder die Erfindung der Zentralperspektive stattgefunden hat, nämlich in einer Situation, wo die Kirche und mit einer traditionelle Wissensbegründung in einem radikalen Sinn nicht mehr funktioniert, nämlich Descartes philosophiert im Dreißigjährigen Krieg, wo sich die als Jesuitenschüler im Dreißigjährigen Krieg, wo sich einfach nicht mehr feststellen lassen kann, welches Christentum ist denn das Richtige, welches Christentum kann uns denn das Wissen garantieren. Und was Descartes liefert, ist gewissermaßen eine Wissensbegründung in der Abwesenheit der Begründbarkeit von Wissen. Wenn man Wissen nicht mehr begründen kann, weil man nicht mehr weiß, wie, kommt man zu Descartes. Die ganze Welt wird zur Täuschung. Das ist der Genius Malignus. Das Argument heißt nichts anderes. Stell dir vor, es gibt einen unendlich mächtigen Täuscher, der dir alles vorgaukeln kann. Das Einzige, was er dir nicht, worin er dich nicht täuschen kann, ist darin, dass du getäuscht wirst. Dieser Punkt kann dir nicht nehmen. Davon versucht Descartes seine ganze Sache aufzubauen.
Unsere Zeit ist abgelaufen. Es gibt doch zwei oder drei Sachen, die wir jetzt noch aufgreifen könnten von diesem Schluss her, vor allem über den Zusammenhang von Begründungswissen, technischem Wissen, wäre sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir uns noch einmal zu einem solchen Gespräch finden. Also für diesmal danke ich.
Ich danke auch.
Thank you.